Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Abend uns dein Wort aufschließen möchtest. Wir danken dir, dein Wort ist Geist und Leben. Wir wollen es auch so empfangen heute Abend. Wir vertrauen nicht auf unseren Verstand, sondern auf deinen Geist. Und wir geben dir unser Herz voller Dankbarkeit, weil du uns in dein Haus gebracht hast. Und du möchtest auch jeden von uns benutzen für den Aufbau deiner herrlichen Gemeinde. Amen. Nimm uns dafür ganz ein, Herr. Amen. Ich habe mir als ersten Satz aufgeschrieben, den möchte ich nicht vergessen. Sein Plan ist es. Sein Werk ist es, in dem wir stehen. Niemand von uns hat sich die Gemeinde ausgedacht, oder? Kann auch nicht sein. Wir haben noch gar nicht gelebt, als sie ausgedacht wurde von unserem Gott. Ich möchte heute Abend manche Dinge sagen, wo ich einfach bitte, mich nicht falsch zu verstehen, sondern einfach, ich versuche es herauszubringen, was ich sagen möchte, aber versucht ihr auch zu verstehen, was ich sagen möchte. Das ist eine Aufgabe für uns beide, für uns beide Seiten. Es gibt viele christliche Gruppen und ich sage das nicht gegen jemand, sondern einfach als Fakt. Es gibt viele christliche Gruppen, die haben sich Menschen ausgedacht. So zu bauen, so zu organisieren, so Versammlungen zu halten, so die Sache zu machen. Mit der Gemeinde ist es ganz anders. Wenn wir Gemeinde sein wollen, dann müssen wir alles vergessen, was wir machen wollen, denken wollen, wie wir etwas organisieren wollen, was uns gut erscheint, sondern dann geht's nur darum zu hören, was ihm gefällt, dem Haupt, dem Christus, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Ja. Es ist nicht unser Werk. Das ist einerseits eine große Herausforderung an uns, dass wir uns alle darin üben, auf den Herrn zu hören. Andererseits ist es auch eigentlich ganz wunderbar, weil jemand anders trägt die Hauptverantwortung. Und dieser eine, der die Hauptverantwortung trägt, ist der Gott der Ermutigung. Weil wir immer wieder Ermutigung brauchen. Diejenigen, die schon länger im Gemeindeleben sind, haben schon manche Phasen der Entmutigung oder der Schwierigkeiten erlebt, persönlich oder in der Gemeinde. Ich lese deshalb sehr gern diesen Vers aus Römer 15. Vers 4 und 5, zwei Verse. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung oder Ermutigung, heißt in unserer Übersetzung, gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Ich habe einen Vers gesucht, der vom Gott der Ermutigung spricht. Das habe ich so im Kopf gehabt. Und als ich diesen Vers dann zu Hause gelesen habe, da habe ich mich gefreut, dass es gerade der Vers war, weil das Ende hat mich dann sehr angesprochen. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung oder Ermutigung gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Gleichgesinnt. Ermutigung und gleiche Gesinnung müssen zusammengehen. Es kann nicht sein, dass nur ein Teil der Gemeinde ermutigt ist. Das darf nicht sein. Und das ist heute Abend mein erstes Anliegen, was ich gerne zum Ausdruck bringen möchte. Unser Gott möchte jeden einzelnen von uns ermutigen. Uns alle ermutigen. Gott lässt die Schwachen nicht zurück. Das ist eine wunderbare Eigenschaft von unserem Gott. Er lässt die Schwachen nicht zurück. Ja, er hat sie sogar erwählt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27, heißt es, 26 schon, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Wollen wir Törichte sein, Schwache sein? Ich sage ja. Ja, ich sage sehr dankbar auch ja. Ich bin mir sehr bewusst meiner Person, meiner Situation, meines Lebens, meiner Fähigkeiten. Ja, alles. Ich bin sehr froh, dass der Herr das Schwache, das Törichte, das Nichtweise erwählt hat. Und er hat es besonders zu seinem Anliegen gemacht, alle diese ans Ziel zu bringen und keinen davon zu verlieren. Keinen davon zu verlieren, hat der Herr Jesus mal gesagt, ich habe keinen verloren von denen, die du mir anvertraut hast, außer dem Sohn des Verderbens. Aber es ist eine Ausnahmesituation. Wir können schwach sein. Wir können auch einmal fallen, wir können auch zweimal fallen, dreimal fallen. Der Gerechte fällt siebenmal, nicht siebenmal in seinem ganzen Leben. Leider, ich weiß nicht, auf welchen Zeitraum der Herr das beziehen will, das ist auch müßig. Der Herr möchte sagen, wir stehen wieder auf. Durch die Gnade des Herrn können wir wieder aufstehen. Ich bin sicher, niemand von uns, der hier sitzt, denkt von sich, dass er nie gefallen ist, nie daneben lag. Aber wir stehen wieder auf. Und ich möchte das auch betonen, wir brauchen ein Bewusstsein in unserem Gemeindeleben, wo wir sind, dass der Herr alle mitnehmen möchte. Alle. Es gibt immer wieder welche, die eine schwache Phase haben. Und wenn man es ganz genau betrachtet, gehört jeder von uns mal dazu. Oder vielleicht gibt es auch Ausnahmen hier, ich weiß es nicht. Ja. Und es ist gut, dass der Herr sich um die Schwachen kümmert. Es gibt diesen Bericht in 5. Mose von den Amalekitern. Das war dieses feindliche Volk, als das Volk Israel dort ins gute Land zog, gab es auch Schwache, Müde, Erschöpfte, vielleicht auch ein bisschen Enttäuschte. Und die Amalekiter hatten es auf die abgesehen. Das macht der Feind. Das macht der Feind. Aber wir machen manchmal auch etwas, wir vergessen manchmal die Schwachen. Und ein bisschen habe ich manchmal den Eindruck, es besteht die Gefahr, dass wir uns nur darum kümmern, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber es besteht ein bisschen die Gefahr zu kümmern, dass wir geistlich sind, dass wir Überwinder werden, dass wir das Ziel erreichen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich darum bitte, einfach zu verstehen, was ich sagen möchte. Es ist nicht falsch, ein Überwinder werden zu wollen. Wir haben, glaube ich, die meisten von uns gerne dieses Lied schon gesungen, immer wieder. Ich will ein Überwinder werden. Einerseits ist es gut, dass dieses Lied beginnt mit dem Wort Ich. Wir singen es ja. Aber wenn dieses Ich so ganz groß geschrieben wird, wenn das die Hauptbetonung in dem ganzen Vers ist, in diesem ganzen Lied ist, ich will ein Überwinder werden, dann kann die Sache auch kippen. Ja, es gibt Überwinder und der Herr möchte, dass wir Überwinder werden, aber wir müssen manchmal auch unser Bild von Überwindern ein bisschen zurechtrücken. Was sind denn Überwinder? Vielleicht haben wir die Vorstellung, das sind solche, die keine Angst haben, den Herrn zu bezeugen. Das sind Überwinder. Dann guck mal ihre Persönlichkeit an, die sie ohne den Herrn haben. Sind sie da vielleicht auch solche, die sich vor niemand scheuen? Und frei ihre Meinung sagen? Wie unterscheiden wir dann, wenn sie so mutig bezeugen? Aus welcher Kraft sie das machen? Ich möchte niemand absprechen, dass er durch den Geist mutig ist. Ich möchte nur ein bisschen unser Bild von den Überwindern beleuchten, hinterfragen. Wir sollten nicht der Gefahr verfallen, in den Überwindern solche zu sehen, die immer vorne stehen, die immer das Wort führen. Nein, es gibt ganz andere Beispiele in der Schrift. Das, was ein Überwinder ist, mag diese Eigenschaften haben. Ich möchte das nicht abstreichen, aber es darf nicht unser Bild sein von einem Überwinder. Gucken wir doch mal, was Überwinder sind. Vielleicht nehmen wir uns doch ein bisschen Zeit dafür in Offenbarung 2. Ich hätte nicht gedacht ursprünglich, dass wir von Haggai zur Offenbarung kommen. Offenbarung 2, die Gemeinde in Ephesus, an die ist doch der Brief gerichtet, oder? Oder ist der Brief an die Überwinder gerichtet? Das ist die erste Frage. An die Gemeinde gerichtet. Verstehen wir das auch so? An wen ist der Brief gerichtet? An uns. An die in der ersten Reihe? Oder auch die in der letzten Reihe? An alle. An uns alle sind diese Briefe gerichtet. Jetzt sage ich einfach mal, wir sind die Gemeinde, die diesen Brief bekommt. Und was steht da über die Überwinder? Was möchte gerne der Herr von den Überwindern? Es ist davon die Rede am Anfang, ich kenne deine Werke, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst und so weiter. Erwartet der Herr mehr Eifer in den Werken? Mehr Werke? Mehr Ausharren? Was erwartet der Herr? Er erwartet eine Rückkehr zur ersten Liebe. Das heißt überwinden. Hier. Ist das schwer? Ist das ein Gewaltakt? Zu dieser ersten Liebe zurückzukehren. Das Herz dem Herrn neu zuzuwenden. Wir haben ein wunderschönes Lied heute Abend gesungen über die Liebe zum Herrn. Vielleicht sollten wir in dieser Woche mal dieses Lied ein paar Mal lesen, beten, bewegen vor dem Herrn und die Liebe erwecken. Was ist mit dem Brief an die Gemeinde in Smyrna? Was ist dort das Überwinden? In der Bedrängnis dem Herrn treu bleiben. Wenn die anderen lachen, innerlich zu sagen, Herr, ich bleib bei dir, ich gehöre dir und ich danke dir dafür. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, überwinden, Überwinder sein, ist etwas ganz Normales. Etwas, was wir alle durch den Geist können. Und was der Geist in uns auch möchte. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Wir haben die ganze Voraussetzung, den Herrn mit unserer besten Liebe zu lieben. Ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, in den nächsten Tagen die weiteren Sendschreiben einfach mal anschauen. Also, zu mir hat das wirklich gesprochen. Was ist das Überwinden? Was bedeutet Überwinden? Ich komme zurück, warum ich das überhaupt sage. Ich möchte, dass wir alle ermutigt sind, Überwinder zu werden. Ich möchte, dass wir alle angesprochen sind von dem Wort, das der Herr in dieser Konferenz zu uns sagen will. Sei mutig. Ich weiß nicht, wie du heißt nicht Serubabel, aber dieses Wort gilt auch dir, gilt uns allen. Sei mutig, Gott möchte uns ermutigen. Und im ganzen Alten Testament sehen wir, es gibt Wellen der Ermutigung oder Wiederholungen der Ermutigung. Warum? Weil es auch Wellen der Enttäuschung, Wellen der Entmutigung gibt. Gott weiß das und deshalb schenkt Gott immer wieder Ermutigung. Es gibt besonders in den schwierigsten Zeiten stärkste Ermutigungen. Wenn ihr daraufhin nochmal die Propheten durchlest, Jesaja und Jeremia, Zeiten, wo es wirklich ganz schwarz aussah mit dem Volk Israel. Die Nordstämme waren schon weg, durch die Assyrer deportiert, waren schon fremde Völker da, angesiedelt. Juda stand direkt vor der Deportation und da kommen wunderbare, großartige Verheißungen von Gott bis hin zum Ende der Zeit. Nicht nur für die Rückkehr, sondern auch für den Wiederaufbau, für das Kommen des Messias, für die Errettung von Nationen. Etwas, was ganz wenig nur angedeutet ist im Alten Testament. Und von einem wunderschönen, herrlichen Tempel, dessen Wirklichkeit wir heute erleben dürfen. Gott gibt immer wieder Ermutigung. Und er hat das für uns niederschreiben lassen. Und deshalb steht auch hier in unserer Gliederung, was er gesagt hat, bleibt bestehen. Und mir ist da so ein Vergleich gekommen. Wenn wir was ins Netz stellen, das bleibt auch bestehen. Aber es hat keinerlei Bedeutung. Es hat keine Auswirkung auf die Weltgeschichte, oder? Hast du mal was ins Netz gestellt, was die Weltgeschichte ändert? Aber der Herr hat Worte niedergelegt, für alle Menschen verfügbar in ihrer Sprache. Diese Worte verändern die Welt. Und diese Worte zeigen die gesamte Weltgeschichte und den Plan Gottes in wunderbarer Weise. Und wenn wir hier schreiben, was Gott oder was er gesagt hat, bleibt bestehen, dann heißt es, das hat Wirkung, das hat Bedeutung. Das ist unveränderbar. Darauf können wir uns verlassen. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir entmutigt sind, dass wir immer wieder zu diesem Wort zurückkehren. Ich habe mir jetzt ein bisschen was aufgeschrieben, mit welcher Haltung kehren wir zum Wort zurück. Die Zeit ist ein bisschen knapp, ich greife nur eins heraus. Es geht darum, dass wir das Anliegen in diesem Wort ergreifen. Was Gott meint mit diesem Wort, was in seinem Herzen ist, im Zusammenhang mit dem, was er schreibt. Es gibt auch eine andere Haltung, an das Wort heranzugehen. Zusammenhänge verstehen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn das die Ausrichtung ist, alles zu verstehen, alles in Beziehung zu bringen, ein System zu finden, wie alles zusammenpasst, das tut mir weh. Habe ich große Bedenken. Der Herr hat uns ein lebendiges Wort gegeben. Er hat uns nicht ein Dogmenbuch gegeben. Er hat uns nicht in dem Sinn ein Lehrbuch gegeben. Sondern er hat uns lauter Geschichten gegeben, die immer wieder aufleuchten in die Situationen, in denen wir leben. Und jeder kann in der Situation, in der er steht, aus diesem Wort Hilfe empfangen. Es ist ein lebendiges Wort. Herr Jesus, die Hilfe dabei kommt auf die Weise, wenn wir mit dem Herrn über das Wort sprechen. Wenn wir es bewegen vor dem Herrn. Wir haben dieses Beispiel aufgeschrieben von Daniel, Kapitel 9. Es fängt so an, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes, des Ahasverus und so weiter, ersten Jahr achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems. Was hat er dann gemacht, der Daniel? Dann hat er alle Parallelstellen zusammengesucht und hat berechnet, wann der Anfang ist und berechnet, wann das Ende ist. Hat er das gemacht? Nein. Er ist mit diesem Wort zum Herrn gegangen. Ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, hin. Und dann hat er auch nicht gefragt, Herr, in wievielten Jahr sind wir jetzt? Und sag mir doch bitte das Zeichen, wenn das letzte Jahr anbricht, damit ich es weiß. Ich werde es auch den anderen sagen dann, damit wir alle bereit sind. Macht das Daniel? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde das so beeindruckend, wie er mit dem Wort umgeht. Eigentlich gefällt mir diese Formulierung schon nicht, wie er mit dem Wort umgeht. Wie er mit dem Wort zu Gott kommt, zu dem, der dieses Wort gegeben hat. Und in diesem langen Gebet, das wirklich wunderbar ist, eine sehr kostbare Beziehung zeigt zwischen ihm und Gott. In diesem Gebet berührt er das, was in Gottes Herzen ist. Er berührt den Schmerz und den Zorn Gottes, indem er von dem Versagen und von der Sünde zuerst spricht. Dieses ganze Gebet bewegt sich, ich möchte mal so sagen, im Denken Gottes. Darf ich das so sagen? Es entspricht Gott, dieses Gebet. Er nimmt auf, was im Herzen Gottes ist. Und darum geht es, wenn wir das Wort lesen. Darum geht es, dass wir aufnehmen, was Gottes Gedanken sind. Und er spricht Gott an, genau in Gottes Eigenschaften. Er kennt Gott. Wisst ihr, ich würde am liebsten bei diesem Punkt bleiben. Das ist so kostbar. Wir beten manchmal nach Gewohnheit. Wir beten manchmal, wie wir andere Gebete gehört haben. Wie wir vielleicht denken, dass es gut ist, hier zu beten. Ich möchte eine Frage stellen. Betet ihr, wenn ihr alleine seid, auch so, wie ihr mit anderen betet? Was ist unser Anliegen, wenn wir beten? Ich möchte so weit gehen. Ist uns eigentlich immer bewusst, mit wem wir reden? Ist uns immer bewusst, dass wir mit Gott reden? Der Daniel hatte so eine persönliche, wunderbare Beziehung mit diesem Gott. Mit dem hat er so viel erlebt gehabt. Als junger Mensch schon. Deportiert. In eine ungewisse Zukunft. Er wusste überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Und er kam in Schwierigkeiten über Schwierigkeiten hinein. Und in all diesen Schwierigkeiten hat er sich an diesen lebendigen Gott gehalten, geklammert, ihm vertraut, sein Leben ihm gegeben, verzichtet auf vieles, Gefahren auf sich genommen. Ich möchte sagen, sein Leben nicht geliebt. Er hat wirklich eine Beziehung zu diesem Gott gehabt. Und in diesem Gebet geht es nicht darum zu erfahren, wann ist der erste Tag des 7. Jahres, des 70. Jahres. Sondern es geht darum, dem Herrn zu entsprechen. Und das wünsche ich für mich und ich wünsche es auch für uns alle, dass wir nicht nur als Kinder Gottes, sondern als diejenigen, die sich hingeben möchten für den Aufbau der Gemeinde, dass wir so eine Beziehung zu Gott haben und pflegen und uns immer wieder da hineinbringen lassen in so eine Beziehung. Den Herrn zu berühren in dem, was ihn wirklich bewegt. Und dann geschieht auch etwas Wunderbares. Als er noch betet, es kommt etwas Interessantes, Gott unterbricht auch mal ein Gebet. Gott schickt den Gabriel, den Engel Gabriel, in das Gebet hinein. Dann so gegen Ende dieses Kapitels. Und der sagt zu ihm, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Das ist Vers 22. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. Dieses Wort Vielgeliebter hat mich auch angesprochen. Es hat mich erinnert an den Johannes. Vom Johannes, der Jünger Johannes, wird berichtet, er war der Jünger, den Jesus liebte. Das ist eine Formulierung, ein Satz, der schon viele Theorien hervorgerufen hat. Ob er wichtiger war als die anderen, was weiß denn ich alles. Für mich, ich mache daraus keine Lehre, aber für mich bedeutet das, der Johannes hat den Herrn wirklich sehr geliebt. Er hat den Herrn sehr geliebt. Auch die anderen Jünger, jeder auf seine Art hat den Herrn geliebt. Aber Johannes, er hat den Herrn sehr geliebt. Und das ist so ein Wechselverhältnis. Ein Wechselverhältnis sehe ich in diesem Wort, du Vielgeliebter. Daniel war wie Johannes, er hat seinen Gott sehr geliebt. Warum hat er dieses Leben geführt? Weil er überzeugt war, dass Gott zornig wird auf ihn, wenn er bestimmte Dinge macht oder nicht macht, die Gott nicht entsprechen? Ich glaube nicht so sehr, dass das sein Motiv war. Oder dass er am Gesetzesbuchstaben klebte. Ich glaube das nicht wirklich. Natürlich, er hat im alten Bund gelebt, er hat das Gesetz beachtet, aber ich bin sicher, aus dem Leben, das uns gezeigt wird, und aus dem, wie er spricht mit Gott, der Grundton der Beziehung zu Gott war nicht Gesetzesbuchstaben halten, sondern er hat Gott geliebt. Deshalb war er ihm treu. Ja, so möchte der Herr, dass wir mit seinem Wort umgehen. Wir haben hier Verse aus Epheser 5 stehen. Epheser 5, 25 bis 27. Dort wird zum Beispiel beschrieben, was für eine Gemeinde der Herr haben möchte. Wir könnten nach dieser Konferenz diese Verse uns vornehmen und in dieser Art und Weise mit dem Herrn darüber reden, was ihn bewegt. Was ihn bewegt hat, diese Verse hier schreiben zu lassen, damit es auch in unser Herz hineingeschrieben wird. Ja, das ist dieses Anliegen, dass wir Ermutigung und Hilfe aus dem Wort selbst erfahren, aus dem geschriebenen Wort erfahren, aber nur, wenn wir in einer bestimmten Weise zu diesem Wort kommen. Nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie ein Jünger, der den Herrn liebt. Aber über das geschriebene Wort hinaus gibt es auch ein aktuelles Sprechen Gottes in unsere Situation hinein. Das kann auch durch das geschriebene Wort sein. Das kann aber genauso durch jemand sein, der in einer Versammlung aufsteht und durch den Geist etwas sagt. Damals, in der Zeit Esras, hat Gott die Propheten Haggai und Sacharja benutzt. Und auch wir tun gut daran, einfach eine Gewohnheit zu entwickeln, zu hören, was der Herr durch Geschwister sagt. Diese Geschwister sind nicht Haggai und Sacharja. Die Schrift ist die Schrift. Die Schrift ist in sich Autorität. Die braucht keine Prüfung mehr. Das ist 70 Mal geläutert, dieses Wort. Aber alles, was gesagt wird von Geschwistern, bedarf der Prüfung. Der Prüfung im Geist, nicht durch den Verstand. Nicht in erster Linie durch den Verstand, sondern durch den Geist. Aber wenn wir merken in unserem Geist, das stimmt, was der Bruder sagt oder was die Schwester sagt, dann brauchen wir auch die Bereitschaft, das anzunehmen. Wir brauchen das alle. Jeder Einzelne braucht das. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir nur ich und der Herr sagen. Ja, wir brauchen das. Wir sind Glieder am Leib. Haggai und Sacharja haben im Auftrag des Herrn gesprochen. Und das ist auch ein Punkt, finde ich gut. Gott hat damals zwei Propheten gesandt. Haggai und Sacharja. Mir ist eingefallen, so auf zwei oder drei erzeugen Mund. Das ist so ein bisschen ein Prinzip von Gott. Es gab eine Zeit, da war einer, der gesprochen hat für Gott, der das Volk geleitet hat. Das war Mose. Das ist eine einzigartige Zeit in der Schrift. Einzigartig. Das gibt's nachher nicht mehr im Alten Bund. Das gibt's im Neuen Testament schon gar nicht. Wie viele Apostel gibt es? 12 und Nachgeburt zusätzlich. Paulus hatte nie für sich den Anspruch, dass nur er das Wort Gottes redet. Nein, Petrus auch nicht, Jakobus auch nicht, Johannes auch nicht. Und die Schrift besteht auch nicht nur aus Paulus. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir brauchen Bezeugung. Wir brauchen auch für uns selber, wenn wir sprechen, eine Korrektur. Immer mal wieder. Niemand von uns steht sozusagen auf der Stufe der Schrift. Niemand. Niemand. Wir alle können uns täuschen. Wir alle können mal schief liegen. Und wir haben es in diesen Tagen gehabt, es ist schade, wenn wir Personen sind, denen niemand mehr was sagen kann. Ich hoffe wirklich, dass ich eine Person bleibe, noch mehr werde, der man was sagen kann. Im Geist. Und dieses Sprechen dort bei Haggai und Sacharja, das war eine konkrete Hilfe für die Situation damals. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben hier, was denn alles vorausgegangen war. Gott hatte ja schon viel gemacht. Gott hatte den Geist erweckt. Esra 1, Vers 5. Sie waren zurückgekehrt, haben wir gehört, die Beschreibung. Sie waren dort angekommen und sie haben sich wirklich hingegeben und sie haben sogar freiwillig noch Gaben gegeben. Sie waren mit ganzem Herzen dabei. Sie haben die Feindschaft ertragen von anderen. Sie haben dem Wort entsprechend gehandelt. Grundsteinlegung, alles, wie es im Alten Bund so war. Sie haben sich abgesondert. Kapitel 4. Bis zum Äußersten. Bis es wirklich nicht mehr ging. Bis Leute kamen mit Waffengewalt und den Bau gestoppt haben im Auftrag des Königs. Dann war zunächst mal Pause. Schluss. So, und das war eine Prüfung für die Herzen. Das ging nämlich nicht nur 2 Wochen, nicht nur 2 Jahre, das ging einige Zeit, über 10 Jahre. Und dann kamen neue Ziele im Herzen auf. Neue Dinge wurden wichtig. Und das ist ein Punkt, den Haggai hier anspricht in Kapitel 1. Das geht auch nicht so schnell. Wir haben es bei Salomo gehört, so ein Stück, immer ein klein bisschen weiter in die Richtung. Naja, ich würde ja gerne jetzt in der Gemeinde dieses und jenes, aber es geht im Moment nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt irgendetwas anderes, ganz normale Dinge. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Häuser gebaut, war notwendig. Ja, das war nicht mehr die Zeit der Zelte damals, sondern der Häuser. Haben sich Häuser gebaut. Aber die Zeit ist weitergelaufen, es war immer noch nicht möglich zu bauen. Dann haben sie ihre Häuser verbessert. Kann man immer was verbessern am Haus? Das ist manchmal ein Fluch, wenn man Eigentum hat. Da muss man wirklich die Gnade des Herrn nehmen. Da haben sie ihre Häuser getäfelt. Das ist schon Arbeit. Und in diese Situation spricht Gott hinein. Und da heißt es in Haggai 1, ich habe vielleicht richtig gezählt, 7-mal steht da, so spricht der Herr oder vom Wort des Herrn. 7-mal hat Gott in dieser Situation, oder wird hier erwähnt, das spricht der Herr, hat er sehr deutlich hineingesprochen und hat ihnen gezeigt, dass sie inzwischen auf den falschen Dampfer aufgestiegen waren, der sie wo ganz anders hinbringt. Und dann, was haben sie gemacht? Haben sie gesagt, Haggai und Sacharja, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Mich hat schon oft dieser Vers 12 in Kapitel 1 angesprochen. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Josua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Das ist ein wunderbarer Vers. Geschwister, wir können nichts Besseres tun, als auf die Stimme des Herrn hören. Nichts Besseres können wir tun. Es wird uns immer wieder retten von Abwegen, von nichtigen Beschäftigungen, wieder zurückbringen auf das, was bleibt, was zählt, was die Freude des Herrn ist, sein Wohlgefallen ist. Und was mir gefällt hier, es waren nicht nur einige. Wenn man Esra 5 liest, den Anfang, da sieht es so aus, als wären es zunächst nur einige wenige gewesen. Mag sein, aber hier in 12 heißt es, der ganze Rest des Volkes hörte auf die Stimme des Herrn. Und was macht Gott? Gott erweckt den Geist des Zerubabel, den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Restes des Volkes Gottes. Wir alle sollen erweckt werden. Für den Bau des Hauses Gottes. Wir alle. Niemand ausgenommen. Aber die Voraussetzung ist, wir müssen hören auf die Stimme des Herrn. Und uns korrigieren lassen. Und das ist mein 2. wichtiger Punkt. Der 1. ist, dass wir alle ermutigt sein sollen. Der 2. ist, die Ermutigung Gottes hat auch einen kleinen Beitrag unsererseits. Sie geschieht nämlich nicht völlig unabhängig davon, worum wir uns kümmern. Gott wird uns nicht für den Aufbau der Gemeinde ermutigen können, wenn wir beim Täfeln des Hauses sind. Haben wir da keine Gedanken für die Gemeinde? Wenn wir unsere eigenen Ziele in der Prioritätenliste ganz oben stehen haben, abends damit einschlafen, morgens damit aufwachen, wird Gott uns nicht ermutigen können für den Aufbau der Gemeinde. Das kann niemand erwarten. Gott möchte eine Wendung haben. Ein Hören und eine Wendung. Und heute Abend, nach dem Lied, kam das in mein Herz von demjenigen, der da gesprochen hat, kam in mein Herz, der Herr möchte bei uns eine Wendung haben. Er möchte bei uns eine Korrektur haben. Wir sind schon ermutigt. Wir sind für den Aufbau der Gemeinde. Aber ist es auf der Prioritätenliste ganz oben? Vielleicht jetzt in der Konferenz. Das ist gut so. Vielleicht auch noch am nächsten Sonntag in der Zeugnisversammlung. Ist auch gut. Aber es soll auch länger sein. Es soll beständig werden. Ja. Und dazu möchte der Herr uns ermutigen. Er bringt hier zwei wunderschöne Ermutigungen in Kapitel 2. Da sagt er in Vers 5, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Für uns, neutestamentlich gesprochen, bleibt das Wort in Matthäus 16 bestehen. Bei uns geht es nicht um die Vereinbarung am Berg Sinai. Bei uns geht es um das Wort, das der Herr gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Das bleibt bestehen und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Amen. Und dieser Geist ist so wichtig für den Aufbau. Ohne den Geist können wir die Gemeinde nicht aufbauen. Wir haben hier stehen unter Punkt C einige Dinge, die der Geist wirkt. Er hilft uns zur Buße und zur Reinigung. Die Gegenwart des Herrn war das größte Vorrecht des Volkes Israel, dass Gott in ihrer Mitte wohnte. Und ich muss leider von mir sagen, und ich fürchte, das ist bei uns allen mehr oder minder häufiger, weniger häufig der Fall. Wir sind uns nicht so sehr bewusst in unserem täglichen Leben, dass der lebendige Gott hier auf der Erde ein lebendiges Haus hat, indem er präsent ist. Aber diese Präsenz ist nicht beliebig. Es gab im Alten Bund die Situation, dass Gott es nicht mehr ausgehalten hat unter diesem Volk. Als sie dort dieses Bild von dem Kalb gemacht haben, hat Gott gesagt, außerhalb des Lagers. Also er kann nicht in ihrer Mitte sein. Er müsste sie vertilgen. Und später, als der Tempel gebaut war und er hatte in seiner Gnade das Haus wieder gefüllt mit seiner Herrlichkeit, hat er dort gewohnt. Es kam wieder die Zeit, als das Volk sich so von ihm abgewendet hat, dass Gott es nicht mehr ausgehalten hat in ihrer Mitte. Gott ist sehr weitherzig. Er liebt uns. Er ist barmherzig, gnädig, bereit zu vergeben. Aber Gott ist Gott. Und wenn wir ihm nicht, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wenn wir es ihm nicht mehr ermöglichen, in unserer Mitte zu bleiben, dann verlässt er das Haus. Der Jesus sagt zu den Juden damals, euer Haus wird wüst bleiben. Er verließ den Tempel, heißt es dort, ging weg, hat gesagt, euer Haus. Sie meinten immer noch, das ist das Haus Gottes. So war es ja auch gebaut worden. Aber Gott war schon weg. Sie haben noch fast 40 Jahre, nachdem der Herr gekreuzigt, gestorben, auferstanden, aufgefahren war, haben sie noch ihren Betrieb gemacht. Ohne Gott. Das ist eine Warnung für mich, dass wir nicht einen, entschuldige, wenn ich das ein bisschen hart sage, einen Gemeindebetrieb aufrechterhalten ohne die Präsenz des lebendigen Gottes. Ohne dass er das Sagen hat. Wir kommen zusammen, wir sind freundlich zueinander, wir singen Lieder, wir schlagen Verse vor und dieses und jenes. Herr Jesus, wir brauchen die Wirklichkeit von allem. Und ich glaube, wir alle wollen das auch. Wir wollen nicht Schein. Wir wollen die Wirklichkeit haben. Nicht, was haben wir heute gehört, nicht übergoldet, sondern ganz aus Gold sein. Die Präsenz des Herrn, seine Gegenwart, ist das Kostbarste, was wir haben. Und jede Versammlung soll ihm die Möglichkeit geben, diese Versammlung ganz auszufüllen. Und da der Herr zu sein und zu leiten. Lass uns zusammenkommen, füreinander beten, dass der Herr uns alle leiten kann. Sind wir das gewohnt, füreinander zu beten? Manchmal sind wir gewohnt, einander zu beobachten oder aufeinander zu warten, was kommt. Zu beten, dass der Herr, der Geist, die Heiligen leiten kann. Es ist schlimm, wenn alles abhängig wird von einem oder zwei. Da ist wenig Leitung des Geistes. Brauchen wir Gebet füreinander, dass der Herr leiten kann. Die Vollendung geschieht allein durch den Geist. Wir bauen mit dem Geist, durch den Geist. Und im Vertrauen auf den treuen Gott. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen, oder? Ja. Herr Jesus, wir haben wirklich einen treuen Gott. Ich möchte noch etwas Kurzes zur Ermutigung sagen, weil es mich auch ermutigt hat. Unser Gott hat ein super Gedächtnis. Wisst ihr, an was er denkt? Nicht an unsere Sünden, die hat er vergessen. Amen. Lob den Herrn. Die hat er vergessen. Halleluja. Buße tun, vergessen. Und wir müssen auch immer wieder vergessen. Dürfen das nicht immer vom Feind wieder hochkommen lassen. Unser Gott denkt an das, was er gesagt hat. Ich gucke jetzt gerade nach dem Vers. Lukas 1, Vers 68. Wir haben einen treuen Gott. Zacharias betet dort. Er wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause David, seines Knechtes. Wer ist dieses Horn des Heils? Der Messias, Jesus, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben. Wie lange war das her, dieser Bund mit Abraham? Wie lange war das her? Etwa 2000 Jahre, ja. Etwa 2000 Jahre. Gott hat diesen Bund nie vergessen. Nie. Und er hat ihn erfüllt mit dem Kommen seines Sohnes. Und der Bund mit David, auch an den hat er gedacht. Es heißt, an einer Stelle, ihr könnt da mal die Parallelstellen nachlesen, die unverbrüchlichen Gnaden erweise, die Gott dem David zugesagt hat, gegeben hat. Wisst ihr, wenn Gott etwas zusagt, er hält das. Er hält das. Er ist vertrauenswürdig. Auch wenn es lange dauert, Gott hat seine Zeit. Aber er erfüllt sein Wort. Er gedenkt des Bundes mit Abraham und des Bundes David. Lobt den Herrn. Ich empfehle, da einige Verse zu lesen. Es ist wirklich wunderbar. Wenn wir diesem Gott in unserem Gemeindeleben Raum geben, wir in Pforzheim, ihr in Zürich, dann wird der Bau weitergehen. Amen. Dann wird der Bau nicht nur weitergehen, sondern er wird vollendet werden. Wenn wir aber nicht ihm Raum geben, wenn wir nach unseren Maßstäben bauen, wenn wir Empfindlichkeiten haben gegenseitig, wenn wir ehrenkäsig sind, wenn wir Einfluss haben wollen, wenn wir Nachfolger haben wollen hinter uns, wird der Bau zerstört. Aber wenn wir dem Geist Raum geben, wird die Gemeinde vollendet. Lobt den Herrn. Zum Abschluss noch Jesaja 55, Vers 11. Das hat uns in Pforzheim vor kurzem bewegt. Mich hat es sehr bewegt, wie Gott dort, was er immer wieder so wunderbar macht, die Worte wählt. Jesaja 55, Vers 11 beschreibt Gott sein Wort, seine Verheißungen, wie die sind. Seine Verheißungen sind nicht Lehraussagen. Seine Verheißungen sind wie der Regen. Was macht der Regen? Der fällt zur Erde und er bewirkt etwas. Gottes Verheißungen haben Wirkung in sich. Also, mich hat das erinnert an das Wort, das Gott in der Schöpfung gesprochen hat oder in 1. Mose dort. Er hat gesprochen und es geschah. Er hat gesprochen und es war da. In diesem Sprechen war schöpferische Kraft. Und in den Verheißungen, die Gott gibt, ist sozusagen die Erfüllung schon mit eingepackt. Die geht auf die Zeitreise. Da ist eine Zeit dazwischen, zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott eine Verheißung gibt und wo sich die erfüllt. Aber sie wird sich erfüllen. Kein Mensch kann das hindern. Auch Satan konnte das nicht hindern. Jesaja 53 ist eine wunderbare Prophezeiung auf den Tod des Herrn und die Wirkung, die dieser Tod hat. Was hat der Teufel nicht alles versucht, das zu verhindern? In den Evangelien ist uns beschrieben, wie viel er versucht hat, den Herrn versucht, ihn abzulenken, abzubringen, zu verführen, zu versuchen. Er hat versucht, durch Menschen ihn vorher umzubringen. Er hat andere aufgestachelt, dass er doch ihr König werden soll. So viele Dinge hat er versucht. Völlig vergeblich. Es ist töricht, etwas gegen Gottes Verheißungen versuchen zu unternehmen. Aber es ist eigentlich auch töricht, wenn wir dem Herrn nicht glauben. Gott tut, was er sagt. Er baut die Gemeinde. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Und er wird sie vollenden. Mit uns? Amen.